Hallo und moin moin bei Signals for Life. Moin moin fühlt sich für mich auch nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren ich jetzt schon im Norden lebe, über 10 Jahre auf jeden Fall, noch ganz verkehrt an, das zu sagen, gerade wenn es nicht morgens am Tag ist. Wir sind nämlich in Kiel zur zweiten Folge, sitzen zusammen an der Technischen Fakultät in der sogenannten Garage. Ich würde sagen, am Anfang herzlich willkommen, dass ihr hier nochmal da seid. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir unterhalten uns heute nochmal ein bisschen mehr über Sonoware, über eine Kooperation mit einem unserer Gäste, Reinhard. Ich glaube, ich kann so viel sagen, wir haben das gar nicht das letzte Mal so geklärt, aber mit dem UKSH. Und werden uns auch nochmal explizit mit Finn und der Nacht der Biosignale beschäftigen. Einzig und allein würde ich sagen, weil wir heute den Tag der Tage haben. Heute ist quasi der Tag, wo das erste Mal die Nacht der Biosignale deutschlandweit stattfindet. Und da ist natürlich total schön, dass wir dich hier heute hören und vielleicht auch irritierend für alle anderen, die dich heute nämlich hören können. Das können wir vielleicht gleich auflösen. Die Aufzeichnung zu dieser Folge ist natürlich nicht ein und derselbe Tag, sondern wir haben schon ein bisschen vorher aufgezeichnet, sodass du ganz entspannt beides machen kannst. Vielleicht mögt ihr noch mal kurz sagen, wer ihr seid. Ganz kurz, für alle, die jetzt heute erst einschalten, hört einfach gerne noch mal die letzte Folge. Dann könnt ihr noch ein bisschen mehr über die spannenden Wege der anderen hier erfahren. Und dann, Reinhard, würde ich dich bitten, dass du uns doch noch mal erzählst, was macht ihr überhaupt? Ich sag's immer, 14 Tage, das ist eine lange Zeit, da kann man einiges vergessen.
Ja, moin, ich bin Finn Spitz, arbeite bei der Sonoware GmbH als Software-Ingenieur, bin Elektrotechniker und Elektroingenieur. Vor allen Dingen hier für das MBIT-Projekt, wo wir dann nachher gleich noch ein bisschen weiter drüber reden würden und wo es dann auch in dem Vortrag rumgehen soll bei der Nacht der Biosignale.
Moin, auch aus Frankfurt angereist, nein, umgezogen nach Kiel, Christian Lücke, bin einer der Mitgründer der Sonoware GmbH, vor ungefähr 9 Jahren gegründet. Und wir machen Signalverarbeitung und eben in diesem Fall auch Medizinsignalverarbeitung.
Ja, mein Name ist Reinhard Bartmann, promovierter Physiker, geboren in Kiel, auch dort studiert, also hier studiert, lebe auch hier. Mein Weg ist eigentlich so über längere Zeit im UKSH, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, insbesondere in der diagnostischen Radiologie, an Themen ganz allgemein Messung von Knochenqualität. So Ultraschall ist ein Thema, nicht das einzige, wo ich auch mit aktiv war. Ansonsten bin ich mittlerweile im Ruhestand und bin auch mehr beratend als jetzt noch mit sehr viel Zeitaufwand an diesem MBIT-Projekt mit Begeisterung dabei.
Vielleicht magst du uns ein bisschen mehr zu dem MBIT-Projekt sagen. In der letzten Folge haben wir ja auch schon gehört, es geht um eine Osteoporose-Früherkennung, wenn möglich. Wie funktioniert das? Was ist die Idee dahinter? Alles zu, wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist diese Kooperation zustande gekommen? Würde ich sagen, wer da noch mal mehr zu hören möchte, schaltet einfach in die letzte Folge noch mal rein. Da haben wir uns das mal angeguckt, wie kann sowas überhaupt ablaufen? Wie kommt quasi Forschung und ein Unternehmen, wie bahnt sich das an? Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt thematisch richtig rein.
Ja, also wie gesagt, wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dieser Messung von Knochenqualität mit verschiedenen Methoden. Und zwar ist das eine von Professor Glüher an der Klinik für Diagnostische Radiologie gegründete Arbeitsgruppe, die mittlerweile sehr viel größer geworden ist, mittlerweile zu einer Sektion biomedizinische Bildgebung, aber wo jetzt ganz andere Sachen im Vordergrund stehen. Da ist mehr Präklinik auch drin. Aber nur so im großen Zusammenhang das geschildert. Wir sind von vornherein darauf spezialisiert, auf quantitative Messungen von, also nicht nur Röntgenbilder anschauen, oder Sonographie, das, was man gemeinhin unter Ultraschall in der Medizin versteht, ist ja die Sonographie. Das heißt also, man schaut sich Bilder an, die mit rückgestreuten Ultraschall dann generiert werden. Was wir eben wollen, ist wirklich die Messwerte zu haben, die Messwerte über einen Knochenqualitätsparameter. Der einfachste Parameter ist dann einfache Knochendichte. Wobei Knochendichte im ursprünglichen Sinn, was heißt im ursprünglichen Sinn, so wie es benutzt wird, eigentlich mehr die Mineraldichte bezeichnet. Knochen ist ja ein Stoff, das ist sozusagen ein Verbundstoff, der aus einer Calcium-Phosphat-Verbindung das ist. Und man misst also mit Röntgenstrahlen im Wesentlichen das Calcium da drin, die Schwächung. Und da entstanden auch dann die ersten Geräte, um überhaupt Knochendichte oder Knochenqualität messen zu können. Und ich finde auch so erwähnt, diese DXA, das steht also für Dual X-Ray Absorptiometry. Also man hat zwei verschiedene Strahlen, also verschiedene energetische Strahlen, um also Weichteileffekte rausrechnen zu können, um dann eben auf diese Mineraldichte kommen zu können. Das sind relativ große Geräte. Der Patient liegt auf einer großen Liege. Sie brauchen also Platz. Also erstmal für eine kleine Praxis ein Problem sein kann, aber es ist kein grundsätzliches Problem. Wir haben eine Strahlenbelastung, die ist sehr niedrig. Zumindest bei den heutigen Geräten ist die sehr niedrig. Aber weil es Strahlung ist, ist natürlich der ganze Schwanz mit Strahlenschutzvorschriften dann eben auch damit mit drin, sodass ich also auch nicht jeder so ein Gerät dann einfach anschaffen würde. Dann sind wir halt mit Ultraschall drangegangen. Quasi Ultraschall wird ja auch ganz normal in der Technik als Prüfverfahren, Materialprüfverfahren benutzt. Qualität von Materialien ist ja sehr, sehr verbreitet, alles Mögliche. Und wir machen quasi Materialprüfung am Knochen, des Knochens, das Material. Dann wird es schon wieder schwierig, weil die Knochen sind natürlich sehr irregulär und es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Knochen. So, es gibt zum einen diesen spongiosen Knochen, also mehr so diesen schwammartigen Knochen, der wie zum Beispiel die Wirbelkörper, die sind ja nicht massiv, sondern der Körper versucht auch Material zu sparen, überall wo es geht. Denn das ist ganz natürlich. Also hat er so eine gewisse Struktur, also da drin, die also relativ, nicht, wollte gerade sagen, luftig ist, aber die Luft ist halt Knochenmark. Dann gibt es andere Knochen, die kortikalen oder kompakten Knochen, wie zum Beispiel das Schienbein, worüber wir ja schon gesprochen haben, wo wir ja jetzt messen wollen. Das kann man sich zumindest im mittleren Teil eher vorstellen wie ein Rohr. Ein Rohr mit einer gewissen Wandstärke. So, und was jetzt passiert unter Osteoporose oder bei verschiedenen Knochenerkrankungen oder auch einfach durch Alter, ist, dass Material abgebaut wird. Bei dem, man sagt also dieser spongiöse Knochen, weil wegen dieser luftigen Form sind die Knochenoberflächen, der Kontakt mit dem umgebenden weichen Gewebe größer, der baut schneller ab. Deswegen sind also Wirbelkörper immer so die, die man als erstes sich dann eigentlich anguckt, wenn die Gefahr da ist, weil dann irgendwann brechen die einfach mal. Das zweite Ort, den man hat, ist halt der Oberschenkel, proximale Femur, Oberschenkel. Schenkelhalsbrüche sind auch sehr unangenehm, sehr gefährlich. Das andere, der kortikale Knochen, da hat man eigentlich früher immer so gesagt, ja, der baut ja gar nicht so schnell ab, der ist ja relativ dick und so. Und man weiß aber mittlerweile, es stimmt nicht ganz so. Und insbesondere, weil es eben auch verschiedene Pathologien gibt, Diabetes, Nierenerkrankungen, wo der ganz massiv abbauen kann. Und die, ja, wie gesagt, die normale Messung ist halt die DXA. Man misst also eine Menge an Material im Strahlengang, ganz vereinfacht gesagt. Ist nicht ganz so einfach, da muss man natürlich auch auf Qualität und so weiter gucken und viele Sachen, wo man auch achten muss, dass man noch genügende Genauigkeit und Präzision da reinbekommt. Ja, und wie gesagt, das ist das Standardverfahren. Das ist validiert, das ist einfach gut dafür, aber eben auch nicht sehr gut, weil es gibt halt viele Sachen, das kann man da einfach nicht erkennen. Denn dabei, wir sind also schon länger damit beschäftigt, also auch haben selbst mehrere Ultraschallgeräte entwickelt oder auch Ultraschallgeräte, die es auf dem Markt seit längerem gibt. Wir sind ja nicht die Ersten, die mit sowas auf dem Markt wollen, zu validieren, zu untersuchen. Wir haben auch sehr größere Patientenstudien durchgeführt. Die Opus-Studie war eine europäische Multicenter-Studie, wo wir also verschiedene Ultraschallgeräte dann auch gemessen haben und zeigen konnten, dass zumindest ein großer Teil davon auch sehr gut funktioniert für diese Knochendichte-Bestimmung. So, wobei man misst nicht exakt Knochendichte, aber damit vergleicht man natürlich dann immer. Im Endeffekt geht es um Knochenqualität. Und wir sind eben auch haben weitergeguckt, also an anderen Messorten wie Schienbein. Es gab auch mal ein italienisches Gerät, was am Finger gemessen hat. So hat sich aber dann auf die Dauer dann auch nicht so durchgesetzt. Hat einige Nachteile, wo wir denken, also dass man da doch durch etwas andere Messungen, andere Wandleranordnungen, andere Auswertung der Signale dann weiterkommen kann. Ja, so ist dann halt im Endeffekt dann dieses MBIT-Gerät dann bei uns entstanden. So mit so ein paar neuen Ideen, und wir haben es dann auch an Totenknochen ausprobiert, also an Knochenproben. So, das ist noch relativ einfach machbar. Auch das geht natürlich über Ethikvotum und so weiter, natürlich, dass man sowas machen darf, aber es ist einfacher, als am Patienten natürlich zu messen.
Vielleicht nochmal, bei mir ist es zum Beispiel jetzt nicht ganz klar, und ich glaube, einige ZuhörerInnen da draußen, vor allen Dingen vielleicht auch die Jüngeren, kennen sich gar nicht so gut mit Osteoporose aus. Du hast ja jetzt verschiedene Knochentypen uns einmal vorgestellt und auch gesagt, wo inzwischen wie schon mal Knochen untersucht wurden. Kann man denn sagen, wenn ich mir jetzt das Schienbein angucke, kann ich klar sagen, ja, die Person hat Osteoporose oder nicht? Also ist dann sofort jeder Knochen im Körper davon betroffen? Und kann ich quasi also mir sinnbildlich einen Knochen aussuchen, an dem ich diese Untersuchung durchführe? Oder ist es doch ein bisschen komplexer? Betrifft es dann, du meintest ja, es gibt durchaus eher Knochen, die von Osteoporose betroffen sind, aber das ist auch nicht unbedingt dann immer nur so. Wie könnte ich quasi sagen, das soll eine Routineuntersuchung werden? Das haben wir in der ersten Folge schon herausgestellt. Im Idealfall sagt man quasi, es ist nicht mehr so, dass man Osteoporose by chance mitentdeckt, weil irgendwie ein Knochen gebrochen wurde und man dann sagt, oh, das checken wir mal, sondern wir sagen im Idealfall, vielleicht da kurz wiederholend, da eher Frauen nach der Menopause davon betroffen sind, sagt man ab dem Alter, weiß ich nicht, müsst ihr mir sagen, alle 2 Jahre oder alle 5 Jahre checkt man das mal. Und dann, wie würde ich da rangehen? Also ich würde ja nicht den ganzen Körper überprüfen. Da stelle ich mir ziemlich umständlich vor.
Ja, wobei das kann man mit so einem DXA-Gerät auch machen. Aber es wird in der Regel nicht gemacht. Das ist aufwendig und dazu braucht man dann ja auch Vergleichswerte. Also man muss ja wissen, wie ist jetzt ein, in Anführungsstrichen, normale Patientin? Was für eine Knochen hat sie und wie liegen wir dann bei der jetzt gemessenen Patientin? Im Vergleich dazu. Das gibt es halt eben für Wirbelkörper und Oberschenkel. Da gibt es diese weltweit, diese Referenzdaten, wo man es machen kann. Für andere Knochen nicht so. So, es hat sich auch nie so richtig durchgesetzt. Grundsätzlich, wenn so ein Knochenabbau stattfindet, findet der überall statt, aber unterschiedlich. Das macht es wieder kompliziert. Also man kann es also nicht so beantworten, ich nehme jetzt irgendeinen Ort. So, weil wie ein Knochen abbaut, wie stark der abbaut, das hängt auch sehr stark von der Belastung ab. So, als Beispiel wird manchmal gerne so spektakulär gesagt, was ist, wenn sich jemand in jungen Jahren mit so einem sehr hohen Knochenumbaugeschwindigkeit einen Arm bricht. Der kommt jetzt 6 Wochen in Gips, wird nicht mehr benutzt. Wenn man den Gips dann abnimmt und guckt sich das Röntgenbild an, dann sieht man den kaum noch, weil so viel abgebaut ist. Einfach dadurch, dass er nicht belastet wird.
Ja.
Übrigens auch für Kinder sehr wichtig, dass Kinder immer Bewegung, Bewegung, Bewegung immer haben, um genügend aufzubauen. Was nicht gebraucht wird am Skelett, wird abgebaut, so ungefähr. Deswegen ist es nicht so einfach. Und das hängt davon ab, natürlich von dem Lebensstil der Menschen. Das hängt von der Knochen ab. Man sagt eigentlich immer so, gewichtstragende Knochen sind da eigentlich etwas repräsentativer, weil laufen tun ja die meisten, dann gehen dann die meisten auch. Wie stark ich jetzt meine Hand benutze zum Beispiel oder den Arm, da gibt es dann auch wieder Unterschiede. So, und wie gesagt, diese Wirbelkörper und Oberschenkel, die bauen doch relativ stark ab, während so ein Schienbein eigentlich weniger abbaut bei, ich sage jetzt mal, ganz normale Osteoporose, also der ganz normale Abbau bei Männern auch im Alter, aber wesentlich weniger, bei Frauen halt durch die Hormonumstellung nach der Menopause dann stärker. Da ist dann ja die berechtigte Frage, ist das eigentlich ein guter Messort? Das Schienbein.
Mhm.
Nun weiß man, also wir haben ja selbst auch sehr, sehr viel da an Struktur von computertomografischen Aufnahmen dann gerechnet. Und diese Aufnahmen von, wenn man sich so einen Schnitt anguckt von einem kompakten Knochen wie des Schienenbeins, dann gibt es extreme Unterschiede da drin. Man kann sich es so vorstellen, wenn da der Knochenabbau anfängt, dann zerfasert dieser Knochen von innen. Von außen sieht man noch erstmal gar nichts. Der bricht auch nicht so ohne weiteres. Das kann bei Wirbelkörpern schon anders sein. Da reicht dann irgendwann nur noch eine ganz kleine Kraft, um die zum Brechen zu bringen. Das ist dann nicht der Fall. Aber man kann das sehen. Also dieser kompakte Knochen baut ja auch um. Und zwar indem laufend Kanäle quasi aufgebohrt und wieder aufgefüllt werden. Da ist also nicht das Leben lang ist er unveränderlich, sondern der baut da richtig um. Und wenn da so ein Ungleichgewicht drinnen ist, dann werden diese Poren immer größer, es werden immer mehr. Irgendwann zerfasert er von hinten völlig und irgendwann ist er nur noch ganz dünn. Und so dieses, wenn er erstmal so zerfasert ist, das merkt man natürlich auch nicht. So, aber das können wir halt mit Ultraschall ziemlich gut dann detektieren. Man kann das dann sicherlich auch mit Computertomographie machen. Zumindest diese Bilder da. Aber Computertomographie ist natürlich ein teures, belastendes Verfahren und natürlich, das wird man nicht so ohne weiteres als Routineuntersuchung dann machen. Zumal dann auch noch andere Materialparameter dazukommen, also wie spröde ein Knochen zum Beispiel wird. Im Alter wird der Knochen in der Regel spröder, weil das Kollagen im Knochen sich auch ein bisschen umbaut. Das sieht man auf einem Röntgenbild oder einem Röntgenverfahren ja gar nicht. Die Mineraldichte, also die Menge an Mineralen und die Mineraldichte, die kann gleich bleiben, aber der Knochen zerbröselt irgendwann. So, weil es ist halt so ein Verbundmaterial, das aus festem Material und dann diesem weichen Kollagen. Man sagt als Ingenieur, wenn man sowas baut, das ist genial. Und wir haben aber die Aufgabe, dann das zu messen. Da denken wir, dass wir da mit Ultraschall auch ein bisschen weiterkommen können, also vor allem mit unserer Signalanalyse.
Bei der ersten Folge klang es so ein bisschen an, also wir haben jetzt quasi gesagt, okay, das, was ihr euch anschaut, medizinischer Anwendungsbereich, ist ganz klar Osteoporose. Häufig ist es ja aber auch so, dass es durchaus weitere Anwendungsbereiche geben kann. Also ihr habt entwickelt etwas und damit besteht die Möglichkeit, deutlich niedrigschwelliger als jetzt, sich den Knochen anzuschauen. Und du schwärmst sehr vom Knochen und von all dem, was da drin passiert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man relativ viele Informationen ziehen kann. Gibt es weitere medizinische Anwendungsbereiche, die in Zukunft interessant sein könnten, weil ihr da entweder noch weitere Werte erschließt oder quasi jetzt schon so viele Werte ziehen könnt, dass es auch noch für andere medizinische Anwendungsbereiche interessant sein könnte?
Osteoporose ist eigentlich immer das, was einem als erstes einfällt, weil das betrifft sehr viele. So, und man hat den ganz normalen Knochenabbau im Alter sowieso. Bei Männern sagt man so, die sind 10 Jahre hinterher. Aber auch zum Beispiel eine 60-jährige Frau ist osteoporosemäßig jung. Da ist das Risiko noch sehr gering. So, aber es geht dann halt natürlich weiter, 70, 80 und dann kommen natürlich andere Sachen dabei, wie ist das Sturzrisiko und da kommen wieder 1000 Sachen rein. Das ist das mit Osteoporose. Und es ist natürlich ein Riesenthema. Und das rechtzeitig zu erkennen und man kann auch medikamentös da etwas machen. Man kann dagegen angehen. So. Knochen aufbauen wird man im Alter nicht mehr schaffen. Also jetzt durch Bewegung oder durch Reiz auf den Knochen. So, also es gibt diesen Knochenaufbau durch Medikamente. Das gibt's schon, aber nicht bis hin zum, so wie man mit 20 Jahren dann mal war oder wie Frau mit 20 Jahren dann war. Das nicht. Aber es sind andere Erkrankungen, also man sagt auch dann sekundäre Osteoporosen, um es mein allererster Patient, an dem ich früher gemessen hatte, als ich noch in der Physik an dem ersten Gerät gebastelt hatte, und zwar am Fuß, war ein Dialysepatient. So, weil Dialysepatienten haben auch dieses Problem. Nierenstoffwechsel, ein Riesenthema drin, und immer mehr Diabetes, auch ein Riesenthema drin. So, und das sind dann Sachen, wo es dann auch wieder auf Knochenqualität geht und wo dann auch der kortikale, also Niere und kortikaler Knochen, das hängt auch wieder sehr eng zusammen. Ist in so ein bisschen andere Richtung, aber von daher ist es auch sinnvoll, da zu messen. Also geht wirklich um verschiedene Arten von Erkrankungen, wo ich denke, da wird man, glaube ich, auch noch einiges mehr doch in der nächsten Zeit vermutlich mal dann sehen, wo es denn eigentlich sinnvoll ist, dann Früherkennung zu messen.
Vielleicht nochmal ganz kurz. Jetzt findet die Nacht der Biosignale statt. Und bei der Nacht der Biosignale sind ganz unterschiedliche Standorte vertreten. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, Dresden ist dabei, weil die im Oktober ganz viel erzählt haben. Der Standort Kiel ist dabei. Wenn ich es richtig verstanden habe, und du kannst mich ja gleich nochmal korrigieren, sind das primär Universitäten und Hochschulen, die eben an einem Tag auch teilweise individuell umgesetzt die Möglichkeit geben, Biosignal interessierten Menschen da draußen einen Einblick zu geben. Das heißt, primär über Vorträge können wir verschiedene Themen uns anhören. Das ist live möglich. Das heißt, ich könnte jetzt hier nach Kiel zu deinem Vortrag kommen und mir den einfach anhören und auch noch von vielen anderen, die hier in Kiel forschen. Oder für alle, die einfach entweder nicht die Zeit haben oder sagen, oh, ich würde gerne gleichzeitig wissen, was die Leute in Dresden, ja, gleichzeitig ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber ich möchte gerne die Flexibilität haben und auch mal in andere Standorte reinschnuppern. Es ist quasi eine hybride Veranstaltung. Also man kann auch über einen Stream dem Ganzen folgen und theoretisch von Standort zu Standort wechseln. Und es ist so gedacht, dass danach auch engagierte Diskussionen im Idealfall entstehen und sozusagen alle Leute da draußen, die zu Gast sind, sich auch wirklich einbringen können. Alle Infos zur Nacht der Biosignale findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Was erzählst du denn da? Du wirst ja wahrscheinlich zu deiner Forschung und zu deinem Anteil in diesem Projekt erzählen. Vielleicht magst du mal sagen, wie du da auch rangegangen bist. Ich glaube, viele Menschen in der Promotion oder die kurz davor stehen, in die Promotion zu gehen, die haben natürlich auch diese Herausforderung, dass sie dann viele Kongresse besuchen, vielleicht selber auch viele Vorträge halten. Du hast das schon wahrscheinlich das ein oder andere Mal gemacht. Wie war so deine Vorbereitung darauf, gerade weil es für ein externes Publikum ist und nicht fachintern? Und worum wird es gehen?
Okay, das war jetzt eine recht lange Fragestellung, aber ich versuche nochmal. Ich werde bei der Nacht der Biosignale, ich glaube am einfachsten informiert man sich da über die Website von denen, da ist sehr gut aufgeschlüsselt. Ich weiß gar nicht, wie viele Städte es sind, ich glaube 10, 11 oder sowas, wo man sich was anhören kann oder eben auch über YouTube-Links dann sehr schnell zu den einzelnen Standorten sozusagen kommt. Genau, und ich werde da in einem Vortrag nochmal das MVID-Projekt vorstellen. Genau, der Vortrag richtet sich eigentlich so ungefähr an jedermann, sag ich jetzt mal. Also muss man kein großartiges Vorwissen oder ähnliches mitbringen, sondern es wird genau darum gehen, einmal nochmal dieses Projekt und unsere gemeinsame Forschungsarbeit da vorzustellen. Also einiges von dem, was Einhard jetzt eben gerade schon erzählt, berichtet hat, werde ich da auch nochmal ein bisschen mit aufgreifen und dann nochmal ein bisschen mehr zeigen in diese Richtung Signalverarbeitung, was wir gemacht haben, das ganze medizinische Fachwissen, der beigesteuert wurde und das betreut wurde und wir von der Sonoware GmbH vor allen Dingen eben die Software-Seite mitgebracht haben mit so der Umsetzung der Signalverarbeitung, soll es eben auch darum dann so ein bisschen gehen, wie das Ganze dann umgesetzt wurde und wie dann diese Analysen in Echtzeit von den Messungen durchgeführt werden.
Vielleicht magst du ja hier uns schon einen kleinen Vorgeschmack geben, gerade weil Reinhard ja auch jetzt gerade uns so diesen medizinischen Hintergrund so großartig erschlossen hat, dass du dann eben nochmal sagst, was passiert, wenn ich jetzt quasi das Ultraschallgerät an meinen Schienbein, also ich lege das dann da drauf und dann spuckt mir das Gerät Werte aus. Dann kommt ihr zum Einsatz.
Genau, das hatte Reinhard ja auch schon mal angesprochen, dass in der Arbeitsgruppe aus der Sektion Biomedizinische Bildgebung. Wo er da herkommt, es eben um quantitative Messungen geht. Das heißt also, man möchte irgendwie ja, Messwerte haben, an denen man etwas festmachen kann, wo man dann eben auch das Vergleichswerte dazu hat, was man erwartet und jetzt, was man misst. Und dann muss man daraus sozusagen irgendwie einen Schuss ziehen. Genau darum soll es auch so ein bisschen gehen, weil es eben ja ein anderes Ultraschallverfahren ist als das, was man so aus dem Bereich Sonographie kennt. Es ist eben kein Bild, was wir erzeugen. So, das sind wirklich, ja, so praktisch, das sind ja, Reinhard meint das voll mit der Materialprüfung. Das ist nicht sehr gut vergleichbar. Man hat eine Art Kopf, den man auflegt und dann gibt es eine Art Messstrecke sozusagen, die man analysiert.
Mhm. Mhm. Geht das quasi bei euch auch so, dass ihr dann das schon direkt in eine Relation setzt?
Ja, das ist noch eine spannende Frage auch irgendwo zu einem gewissen Maße. Aber ja, genau, es wird während der Messung direkt ausgewertet. Das heißt, der Arzt, der das Gerät dann bedient oder ähnliches, wird direkt irgendwie eine Art Auswertung sehen. Da sind wir aktuell noch ja, ziemlich in der Entwicklung. Also wir haben so eine erste Benutzeroberfläche für das Gerät, um das zu steuern, entwickelt, mit der wir jetzt eben selber Messungen durchgeführt haben. Das ist aber noch nicht die fertige klinische Entwicklungs- oder die Bedienoberfläche für den klinischen Einsatz, sondern eben so eine Entwicklungsbedienoberfläche, wo jetzt erstmal die, ich sag mal, eher so hohe Parameter für uns ersichtlich sind. Da wird es ja in der späteren Entwicklung des Projekts auf jeden Fall auch noch darum gehen, wie man das jetzt eigentlich am besten aufbereitet. Auch dann werden wir sicherlich einige Gespräche und Ähnliches mit Ärzten führen. Ja, wie man so eine Oberfläche am besten aufbereitet.
Mhm. Wir sind ja an sich auch in der Zukunftsvisionsfolge. Ich frage mich jetzt, ob es theoretisch sinnvoll ist, dass dann auch schon ein Behandlungsvorschlag kommt. Ich komme da auch nur deshalb drauf, weil wir ein Unternehmen hier kennengelernt haben, das sowohl Messwerte generiert und zusätzlich schon einen ersten Behandlungsvorschlag ausspuckt, KI unterstützt, weil es dann quasi einstuft, was wurde schon wie mit welchen Messdaten dann entschieden, was könnte es sein, wie kann man behandeln. Trotzdem wird die KI natürlich keine Entscheidung treffen, sondern es ist immer noch notwendig, dass dann medizinische Personen, also ein Arzt oder eine Ärztin, am Ende über die Behandlung entscheidet. Also das heißt, hier sind skeptische Blicke diesmal zu entdecken. Ich teile das mal ganz transparent. Das ist erstmal so nicht geplant. Also ihr generiert die Messwerte und dann ist der nächste Schritt von der behandelnden Person ausgehend.
Genau. Ja, wir generieren im ersten Schritt jetzt erstmal Messwerte. Ich meine, wir sind halt eben, also das Ganze ist auch noch mitten in der Entwicklung. Also wenn es jetzt um die Perspektiven geht, dann so der erste produktive Schritt davon wird sicherlich sein, dass man Messwerte generiert und die vielleicht irgendwie ein Verhältnis setzt zu was man erwarten würde. Und jetzt hat man eine gewisse Abweichung. Und dann wäre die Handlungsempfehlung an den Arzt wahrscheinlich nochmal sozusagen weiter nachzuforschen. Vielleicht kann man dann eben nochmal so eine Röntgenuntersuchung oder ähnliches anstoßen, um sozusagen sicher zu gehen. Und wir werden allerdings sicherlich dann auch im Laufe der Zeit und des Einsatzes von diesem Gerät einfach mehr Daten sammeln und dann vielleicht auch in Zukunft nochmal deutlich spezifischere Aussagen machen können über Knochenintegrität und auch die Qualität des Knochenmaterials. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass man dahin kommt, dass man mit unserem MVID-Gerät nicht unbedingt mehr Informationen generiert als jetzt direkt andere Messverfahren, aber vielleicht auch einfach welche, die vorher jetzt noch gar nicht so unbedingt erreichbar waren sozusagen. Also da ging es halt dann gerade darum, dass man Aussagen über die Qualität des Knochenmaterials vielleicht machen könnte, die aktuell noch in gar keinem von den bildgebenden Verfahren oder so vielleicht zu sehen war. Und dass man dann somit vielleicht eine Art von mehreren Messmöglichkeiten hat, um sich ein möglichst genaues Bild über den Zustand des Knochens machen zu können.
Also man kann sich eigentlich so zwei Stränge vorstellen. Das eine, was du gerade so sagtest, ist, dass wir wirklich mehr Informationen über den Knochen bekommen, als was zurzeit so möglich ist. Das andere ist aber auch so, dass man ein relativ einfaches, strahlenfreies Gerät hat, was im Prinzip jeder Hausarzt, jeder Arzt nutzen kann. So, und dann quasi sozusagen als erstes relativ niederschwellig, also die Patientin muss jetzt nicht extra woanders hin, wo es ein TXA-Gerät gibt und hat auch keine Strahlenbelastung, dass also dann quasi so eine erste Messung durchgeführt werden kann. Und dann kann man ja, wenn man diese ganzen Referenzdaten dann auch so hat, dann kann man ja sagen, wenn der Messwert jetzt oberhalb von dem und dem ist, dann wird man sich erstmal keine Sorgen machen. Dann sagt man, wir gucken im Papier an nochmal. Wenn es ganz niedrig ist, dann wird man sagen, oh, da muss man jetzt unbedingt, ob man dann schon ich würde mir nicht zutrauen, dann eine Empfehlung für Medikamente zu geben. Das hängt natürlich auch dann von der Pathologie ab. Da muss ein Arzt natürlich mit bei sein. So. Oder es gibt so einen Zwischenbereich, wo man sagt, okay, man sollte dann doch vielleicht demnächst nochmal mit einem anderen Messgerät, meinetwegen mit einer Osteodensitometrie, dann messen. Also da könnte man zum Beispiel also schon alleine sehr viele Menschen beruhigen. Und man sagt, also das sieht im Augenblick überhaupt nicht danach aus, wie so eine Art Früherkennung oder sagen wir mal so eine Früherkennung, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil erstmal, dass man sagen kann, es gibt eine gewisse Gruppe, das wird wahrscheinlich die größte Gruppe sein, man sagt, da ist jetzt erstmal gar nichts. Macht ja keine Sorgen, wir gucken dann irgendwann später mal.
Zwei Fragen. Also Knochenqualität ist ja nicht nur etwas, was dann an einem Alter interessant wird, wo es wirklich gefährlich wird, wenn die Knochenqualität nicht mehr da ist, sondern wahrscheinlich ist es ja auch etwas, wo Leute durchaus ein Interesse haben, das vielleicht vorher irgendwie schon ein bisschen zu pimpen, könnte ich mir vorstellen. Ist das was, wo ihr sagt, in meinetwegen 15, 20 Jahren ist das Gerät so, dass das auch zu Hause einsetzbar wäre und man quasi so eine Liste bekommt, das und das und das, alles check, Osteoporose-Gefahr ist nicht da, da und da ist aber vielleicht noch der Mangel. Jetzt würden wir raten, eine Arztpraxis aufzusuchen.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, so eine schlaue Uhr oder wie man auf Neudeutsch sagt, na gut, da müsste ich halt irgendwie am Handgelenk in irgendeinen Knochen reinkoppeln, habe dann nur sehr kurze Signallaufwege, die ich dann nutzen könnte. Also eher unwahrscheinlich. Aber umgekehrt könnte es doch auch sein, dass ich irgendwie, wenn ich mich schon so komplett gesundheitsmäßig tracken lasse, dass es dann irgendwann durchaus so eine Art Korrelationswerte geben kann zwischen, wie ist mein, was weiß ich was, die Uhr oder was das Gerät auch immer trackt an Sauerstoff, Temperatur, Verläufe, Schlafqualität. Ich weiß ja nicht, was da dann noch alles dazugekommen ist, was dann eben auch eine Korrelation erlaubt zu irgendwelchen Nierenerkrankungen, zu ja eben auch Osteoporose, dass ich vielleicht über solche Kreuzwerte, an die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken, eben Korrelationen herauskristallisieren, dass man das an anderen Sachen ablesen kann. Aber dafür brauche ich erstmal sowas wie ein Screening, um eine Datenkorrelation herstellen zu können. Also vielleicht ist sowas dann ein Folgeprodukt davon, aber naja, dafür brauche ich erstmal die Daten aus so einem Screening, um das sammeln zu können.
Ja, man braucht die große Menge an Daten und was auch nicht ganz unwichtig ist, was uns jetzt ja auch immer umtreibt, ist, wir müssen eine gute Qualität bekommen. Wir müssen eine hohe Genauigkeit haben und auch eine hohe Reproduzierbarkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel Verlaufswerte mir angucken will, dann muss das Gerät ja sehr präzise sein. Also die Wiederholgenauigkeit, die muss sehr gut sein. Wenn man so mal in die Praxis geht und mit so einem Gerät dann, unserem Gerät, am eigenen Schienenbein mal misst, sieht ja schon, dass das eine gewisse Herausforderung ist. So, weil die ein bisschen verdreht, ein bisschen verkippt und die Messwerte sind anders. Das ist ein Riesenthema, wo man ja auf Sonoware arbeitet, dass wir eben das gut hinbekommen. So. Wenn wir sagen, es ist ja immer so ein bisschen Osteoporose, oh fürchterlich, und wie schnell sich das jetzt ändert, ist trotzdem relativ wenig. Man verliert nicht 10% im Jahr. Also dann hat man schon ein ganz schlimmes Problem. Das ist nicht normal. Aber so ein normales DXA-Gerät, das hat eine Präzision, wenn jemand gut ausgebildet dran ist und misst, von vielleicht so 1-2%. Präzision heißt dann immer so Standardabweichung, dann brauchen wir aber irgendwie schon mehr so 3-4% Änderung, bevor wir das überhaupt signifikant sehen können. Da reden wir aber dann auch schon über Jahre. Man darf sie auch nicht blenden lassen, wenn da so schöne Pilzzahlen mit nach Kommastellen dann stehen und dann sagen wir auch, dann messen wir doch jetzt mal alle Vierteljahre. Das ist dann völliger Unsinn. So diese Präzision hinzubekommen, das ist also auch bei Ultraschall natürlich eine entsprechende Herausforderung, die uns schon bewusst ist.
Ja. Christian, jetzt will ich natürlich wissen, unabhängig davon, wie ihr euch jetzt die nächsten Schritte vorstellt, was ist so die Vision für Sonoware? Doch irgendwann der gigantische Konzern mit 100 Leuten oder bleibt es die feine Boutique?
Also ich glaube, dass wir uns da im Gründerteam relativ einig sind, dass wir gerne, also ein paar mehr dürfen es schon auch werden, damit man wirklich die Projekte, die interessant sind, auch zugetragen werden von Kunden, von Forschungspartnern, dass man die auch bearbeiten kann. Da sind wir gerade ganz gut ausgelastet. Aber ich würde eigentlich es bevorzugen, wenn man auf diese ganzen Projekte, die da unterwegs sind, auch noch einen Zugang hat. Also ich will selbst programmieren dürfen, ich will selbst das Problem verstehen können. Ich könnte Reinhard hier unendlich lange zuhören bei den Erklärungen, wie der Knochen funktioniert und lebt. Das würde ich gerne behalten. Also da sehe ich mich zu sehr als Ingenieur und zu wenig als Unternehmer, um jetzt irgendwie den nächsten Millionenkonzern, Milliardenkonzern aufzustellen. Das ist hier gerade nicht die Zielsetzung, was auch häufiger mal zu einem gewissen Spannungsfeld führt, wenn man sich für gewisse Förderungen bewirbt. Wir haben damals für die Gründung von Sonoware Exist-Forschungstransfer die Förderung erhalten. Das ist also erstmal wird die Uni gefördert, um diese Ausgründung zu ermöglichen und danach bekommt dann das frisch gegründete Unternehmen nochmal eine Unterstützung. Und das ist schon sehr darauf ausgelegt, dass man auch ein schnelles Wachstum von diesem Unternehmen eigentlich erzeugt, dass man Investoren reinholt, dass man nach der Exit-Strategie auch frühzeitig schon gefragt wird. Und das war für uns immer herausfordernd, da nicht zu sagen, ja, unsere Exit-Strategie ist dann die Rente. So lange würde ich ganz gerne in diesem Unternehmen dann auch arbeiten, das ich mir selbst aufgebaut habe. Ich sehe mich nicht als Serial Entrepreneur. Also irgendjemand, der sagt, ich habe ein Unternehmen gegründet, das konnte ich dann gewinnbringend verkaufen, um dann direkt das nächste zu gründen. Sondern eigentlich versuchen wir jetzt das zu machen, was uns wichtig ist und uns ernährt. Als ein Ingenieursbüro, wenn man so will. Das ist aber ermöglicht, dass vielleicht Projekte, die jetzt keine eigene Ausgründung produziert haben, wie eben dieser Ambit-Scanner, man hätte ja auch aus dem UKSH raus sagen können, Professor Glühr, hier Reinhard, setzen sich zusammen, nehmen noch Andreas Bahr, vielleicht Mitarbeiter von Professor Andreas Bahr dazu und wir machen ein eigenes Gründungsteam und gründen mit dieser Idee des Ambit-Gerätes. Das wäre ja auf jeden Fall eine valide Alternative gewesen. Dazu kam es jetzt erstmal nicht. Ich hoffe, dass wir es nicht verhindert haben. Sondern ich sehe mich da jetzt eher als den Plan B, dass wir das sozusagen dann unter unsere Fittiche nehmen und eben auch wieder über so ein Förderprogramm genau dann weiterentwickeln können. Die Größe sollte also, ich weiß nicht, überschaubar bleiben. Das war ja die Ausgangsfragestellung.
Ja, aber auch wie du dir die Zukunft generell vorstellst. Ich weiß, also wir haben in der ersten Folge ja darüber gesprochen, dass ihr durchaus mehrere verschiedene, ihr habt nicht nur quasi ein Angebot im medizintechnischen Spektrum, sondern es gibt auch noch andere Bereiche. Zumindest habt ihr auch mit anderen Bereichen gestartet damals. Habt ihr noch dieses breite Spektrum? Seid ihr noch so breit aufgestellt oder habt ihr euch da jetzt irgendwie, habt ihr gesagt, wir fokussieren uns mehr auf einen Bereich und legen da ein Augenmerk drauf? Oder wie hat sich das entwickelt in den neuen Jahren?
Ja, also erstmal waren wir ja nicht breit so von der Idee her, sondern die Idee war wirklich im Automobilsektor zu starten mit diesem Kommunikationssystem. Dafür haben wir eben auch diese Gründungsförderung erhalten, haben dann das System so ein bisschen umgebaut, dass es eben in Operationssälen auch funktioniert zur Unterstützung der Kommunikation zwischen Chirurgen und Mitarbeitern im OP-Saal, gerade bei robotergestützter Chirurgie. Und dann gab es eben die Synergie, sage ich mal, zwischen den Signalverarbeitungsaspekten, die ich für sowas wie Sprache im Raum brauche und Unterwasserschall. Was vielleicht erstmal ein bisschen absurd klingt, aber für beides brauche ich eben viele Hydrofone oder Mikrofone, um zu gucken, aus welcher Richtung spricht jemand oder aus welcher Richtung ist jetzt ein anderes Boot zu hören oder ein Hindernis zu hören im Fall von zum Beispiel autonomen Unterwasserbooten. Diese Technologien, die ähneln sich so sehr und teilweise sind die ja nicht ganz eins zu eins, aber sind schon gut übertragbar, sodass einfach dieser Kern, den man da hat als Technologie, nämlich Echtzeit-Signalverarbeitung, sich relativ leicht in bestimmte Nischen von ganz verschiedenen Anwendungsbereichen unterbringen lässt. Und das ist eigentlich so dieses Spagat, was wir versuchen, dass wir sagen, uns ist eigentlich erstmal egal, ob wir gerade Medizintechnik, Unterwasser, Akustik oder eben Sprachsignalverarbeitung machen, solange das irgendwie schnell gehen muss, also mit unseren Echtzeit-Signalverarbeitungsalgorithmen abbildbar ist, können wir das auf unsere bestehende Toolchain, auf unseren bestehenden Code, auf die bestehenden Algorithmen abbilden und deswegen relativ schnell einmal Forschungssachen mitbauen, dann auch eine Entwicklung machen und auch bis hin zur Produktentwicklung machen. Und weil man relativ früh schon bei, ich sag mal, ersten Gehversuchen gezwungen ist, so ein paar Tests zu machen, aber trotzdem noch sehr schnell iterieren kann und zum Schluss aber schon eine solide Basis hat, um dann auch sagen zu können, jetzt haben wir die Qualität erreicht, die man wirklich auch für so ein Produkt braucht, das in der Medizintechnik, im Automobilbereich oder ja, im Unterwasserschallbereich benötigt wird.
Jetzt sind wir auch hier schon relativ fortgeschritten. Ich könnte euch jetzt wählen lassen, wie wir es enden lassen wollen. Beim Startup haben wir es gar nicht so oft gemacht, zu sagen, was sind denn eure Wünsche? Und jeder hat so einen Wunsch, den er mir mitteilt. Um ehrlich zu sein, würde ich aber dich, Finn, nochmal bitten. Wir hatten das in der letzten Folge und auch in der, dass sowohl du als auch Reinhard, ihr habt immer angedeutet, was beispielsweise die Konkurrenz schon abbilden kann, aber was ihr vermutlich doch etwas besser abbilden könnt oder wo ihr dort noch Mangel seht und glaubt, was in Zukunft eventuell interessanter wäre. Welches technische Know-how, welche technischen Errungenschaften eurerseits führen jetzt dazu, dass was konkret in Zukunft besser als das, was die Konkurrenz jetzt gerade bieten kann, stattfinden kann?
Ja, so die mittelfristige Hoffnung oder das mittelfristige Ziel von dem Gerät, was wir da jetzt gerade bauen, wäre eigentlich so aus meiner Sicht, dass wir es schaffen, ein Gerät zu entwickeln, was sich eben sehr einfach im Handling ist für den Arzt oder wen oder ja, Hausarzt oder so, wer den auch immer das dann bedienen mag, mit dem man sehr einfach eine Ultraschalluntersuchung am Knochen durchführt, die von sich aus selbst ein gewisses Feedback an den Arzt gibt, auch ob sie jetzt sozusagen gerade erfolgreich war. Also auch immer mit, wie war die Qualität der Messung denn überhaupt? Wie gut ist es jetzt gerade zu interpretieren, was du da an Werten zurückbekommen hast? Und dann eben ja eine sozusagen sehr einfache Aussage über die Knochenqualität machen kann.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Gerät momentan aus Israel so das als Konkurrenz zu verstehende Gerät und dann gibt es noch ein paar kleinere Ideen aus Pariser Startups.
Ja, es gibt sogar noch andere Firmen, die da was machen, Berlin zum Beispiel und in Finnland. Das israelische Gerät hat sich in Deutschland nie so richtig durchgesetzt. Es hat auch einige Schwächen. Ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, aber die wir glauben, dass wir es besser hinbekommen können. Und die anderen, das Gerät aus Frankreich, das ist eine sehr, sehr komplexe Analyse von diesen Signalen. So, die kommen also von der Universität da in Paris. Die machen immer noch extrem gute, aber aufwendige Analyse von der Schallausbreitung durch diesen Knochen. Das hängt von so vielen verschiedenen Sachen ab. Da gibt es verschiedene Ausbreitungsmodi. Das ist extrem komplex. So, dann machen die in der Richtung, wie weit das nachher in Praxis mal kommt, ist jetzt schwer zu sagen. Die Berliner machen so mit Rückstreuung. Das ist auch ein interessantes Verfahren. Dürfte aber andere Parameter wiedergeben, als was wir haben. Also im Endeffekt wird es sich zeigen. Also es ist halt auch Konkurrenz da. Das Interesse ist ja offensichtlich auch da, es weiterzumachen. Und ich denke, wir können ganz optimistisch sein. Und das wird man sehen. Das ist alles ja eigentlich ganz normaler Verlauf.
Ja, also eher motivierend und anspornend, weil es zeigt, da ist ein Bedarf da. Und ja, offensichtlich beruhigend, wenn alle dann doch sehr unterschiedlich ihre Schwerpunkte gesetzt haben.
Ja, und das Lustige ist, wir haben mit allen schon mal zusammengearbeitet.
Ja, okay.
Das ist halt eine Community in Europa relativ stark, aber auch in Asien, China kommt immer mehr so, die fangen auch an, Japan sowieso schon und USA natürlich.
Ja, ich finde es so interessant, also obwohl das unterschiedliche Unternehmen sind und wir ja schon gesagt haben, irgendwo hat ein Unternehmen ein gewisses wirtschaftliches Interesse, dann ja doch, steht häufig, und das finde ich sehr schön, eben dieser Aspekt, es ist ein medizinisches Produkt am Ende und es soll etwas definitiv herauskommen, was in die Anwendung geht, um Menschen zu helfen. Und dafür kooperieren wir für mehr Wissen, für das irgendwie am Ende halt wirklich was in die Anwendung geht. Finde ich immer, ist dann doch noch was sehr Schönes bei all den Wirtschaftsgedanken, die irgendwo auch dabei sind und all der Konkurrenz eventuell. Okay. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Ich finde, wir haben ganz viel erfahren, wo es in Zukunft eventuell noch hingehen kann, was ihr euch vorstellen könnt. Und ich glaube, jetzt ist erstmal wahrscheinlich spannend, was die ersten Studien zeigen und wie ihr dann gewisse Dinge noch verfeinern könnt in der Präzision. Und dann ist immer mein Traum, dass wir irgendwann mal so ein Signals for Life Special machen, wo wir Leute wieder einladen und dann zeigen, was denn entstanden ist. Ich glaube, also ich finde das unheimlich interessant, wenn ich mir vorstelle, jetzt Leute aus den ersten Jahren hier sitzen zu haben, die mir sagen, was passiert ist. Und wir überlegen, das auch schon zu machen. Also ich bin da ganz optimistisch. Und ansonsten, wer sagt, also irgendwie, ich habe entweder schon voll den Durchblick, aber ich möchte noch unbedingt mehr erfahren oder ich habe doch noch ein paar Fragezeichen, könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne eben Finn einmal bei der Nacht der Biosignale hören oder wie jedes Mal unsere Experten auch direkt kontaktieren über die Kontaktdaten, die ihr in den Shownotes findet. Ich kann mich bei euch bedanken. Waren zwei sehr schöne Aufzeichnungen mit euch. Jetzt freuen wir uns alle auf die letzte Doppelfolge, wo wir tatsächlich uns mit einem Schweizer Startup beschäftigen, die nochmal komplett innerhalb eines Jahres ihre Idee von Hardware zu Software verändert haben und deren Einsatzort auch gar nicht in Deutschland oder in der Schweiz selbst stattfindet, sondern in Afrika. Bin sehr gespannt und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
Danke, hat Spaß gemacht.
Genau, vielen Dank, dass wir dabei sein durften.